ARD.
Hallo Leute, wir haben wieder coole und lustige Wissenschaft für euch heute hier bei Fakt ab. Am Mikrofon für euch ist Aeneas Roch, euer Idol der Integralrechnung. Und wir haben nicht nur Wissenschaft für euch, sondern auch einen Wissenschaftler. Ein Gast. Und nicht irgendeinen Gast. Nein, nein. Ihr habt ihn selbst ausgewählt. Also beschwert euch nicht, ist eure Schuld. Ihr habt abgestimmt bei unserem Science Slam Special, welcher Slam euch am besten gefallen hat. Und der Gewinner, der ist heute hier. Der beste Slammer. Absolut, objektiv. Also der Fakt-Up-Gott des Science Slam, der Molekularbiologe Felix Richter. Hallo Felix.
Hallo Aeneas, vielen Dank für die Ankündigung. Der beste Slammer überhaupt, das höre ich gerne.
Zumindest in unserem kleinen Kosmos hast du ja gewonnen. Wir sprechen gleich über deine Arbeit noch, auch über den Slam, den du gewonnen hast. In einem Satz schon mal, worum geht's? Was machst du?
Ich habe Hefe beigebracht zu leuchten und das nicht nur, sondern sogar in verschiedenen Farben zu leuchten, je nachdem wie alt sie ist. Und damit hoffe ich, neue Medikamente zu finden.
Das ist sehr cool. Wir sprechen außerdem darüber, wie man Daten speichern kann in einem Eiswürfel. Und wir sprechen auch darüber, wie wir die Biologie austricksen und länger leben können, beziehungsweise was die Wissenschaft dazu sagt. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Also, du hast Hefe beigebracht zu leuchten.
Ja.
Wie macht man sowas? Ist das irgendwie mit so einem Target und so einem Klick, dass die Hefe irgendwann sagt, ah, jetzt habe ich verstanden, jetzt muss ich leuchten?
Es ist gute alte, altmodische Erziehung natürlich. Also man muss ja immer wieder erklären, wie das geht und irgendwann fängt sie endlich. Nein, natürlich ist das Gentechnik, die Wunder der Gentechnik. Man hängt an Gene von der Hefe noch so ein bisschen mehr dran, dass da noch leuchtende Proteine mit entstehen, die dann an anderen Proteinen schon mit dranhängen. Und diese leuchtenden Proteine, die Sequenz für diese leuchtende Proteine, die klaut man sich von Organismen, die das schon können. Das berühmteste Beispiel dafür sind natürlich in den schönen Sommernächten so die Glühwürmchen, die das ja sehr schön mit ihrem Hintern machen können, dieses Leuchten. Und das ist so ein bestimmtes Protein, die Luziferase, die kann eben von selbst tatsächlich leuchten.
Für alle Freunde der alten Sprache, das ist ja vollkommen klar, was das bedeutet. Also der das Licht trägt, ne? Lichttragend. Aber klingt schon ein bisschen diabolisch, ne? Die Luziferase. Ja. Klingt so wie, also wie viel fehlt bei dir noch bis zum Mad Scientist?
Gar nichts, natürlich. Es ist, das habe ich hoffentlich schon erreicht. Ich hoffe, das hat man gehört. Deswegen ist der Slam, glaube ich, auch so gut angekommen.
Ja, ich habe das Gefühl, je älter ich werde und je mehr ich von der Wissenschaft so mitkriege, da sind die Superschurken aus den Comics einfach nur ganz normale Leute, die einfach sehr lange im akademischen Betrieb gewesen sind.
Ja, kein Wunder. Irgendwann wird man da einfach so.
Du hast deine leuchtende Hefe auch patentieren lassen.
Ja.
Bist du schon reich?
Das leider noch nicht so ganz. Tatsächlich ist das Patent auch immer noch nicht angenommen worden. Mir ist aber von unserer Patentanwältin gesagt worden, dass das völlig normal ist. Das dauert leider ewig beim Europäischen Patentamt, bis sowas durch ist. Das Schöne ist aber, sobald man das angemeldet hat, darf man auch wieder frei drüber reden, denn dann ist diese Priorität schon gesichert. Damit ist das Datum eigentlich schon, steht irgendwo drin und ob das jetzt genehmigt wird oder nicht, ist dann egal.
Beim letzten Mal durften wir nicht drüber reden, ich erinnere mich.
Ja.
Aber einmal, bevor wir euer Patentgeheimnis hier ausplaudern, nochmal zu der leuchtenden Hefe. Du hast gesagt, du hoffst damit, was übers Altern rausfinden zu können. Wieso kann Hefe, die sich vom Glühwürmchen den Leuchtehintern geborgt hat, was übers Altern sagen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das kann sie nämlich eigentlich nicht. Hefe, so als Einzeller, kann sich das ja gar nicht so richtig leisten zu altern und tut das auch nicht. Es gibt verschiedene Arten, wie man tatsächlich sich anguckt, wie Hefe altert. Das hat aber nicht viel mit Altern zu tun. Ich gucke mir da was ganz Spezielles an, und zwar die Telomere, die Enden des Genoms. Und bei uns Menschen ist das so, dass in den meisten unserer Zellen, dass während wir altern, immer Stück für Stück kürzer wird. Jedes Mal, wenn sich so eine Zelle teilt, wird das ein Stück kürzer. Und das müssen die relativ oft, um so einen ganzen Körper aus einer einzelnen Zelle zu bauen. Das passiert normalerweise bei Hefe nicht. Die halten ihre Telomere immer gleich lang. Das heißt, der erste Trick, den ich meiner Hefe noch vorm Leuchten beigebracht habe, ist das Altern. Ich habe an das Gen, was damit zu tun hat, dass diese Telomere bei der Hefe nicht kürzer werden, an die Telomerase sozusagen da einen Schalter rangebaut. Ich kann die jetzt aktivieren oder nicht aktivieren. Und wenn ich die nicht aktiviere, dann wird das wie bei unseren meisten Zellen eben immer, wenn sich diese Hefe teilt, ein Stück kürzer, das Genom, also diese Telomere am Ende.
Okay, du hast also Hefe beigebracht zu altern. Mhm. Also das klingt natürlich, hätte ich auch am Anfang nicht gesagt, das klingt nicht ganz so spektakulär wie leuchten, ja, weil altern ist ein relativ ist normaler Prozess. Die meisten beherrschen es schon ganz gut.
Ist nicht die beliebteste Superkraft im Marvel-Universum, würde ich sagen.
Also ich muss sagen, seit ein paar Jahren bin ich ein wenig raus. Ich komme nicht mehr hinterher mit der Menge der Filme und der Menge der Charaktere. Vielleicht ist es für Leute, die Comics früher geliebt haben, auch einfacher. Aber was für Helden da was können? Ich bin nicht mehr up to date. Es gibt bestimmt einen, der als Superkraft auch altern hat, garantiert.
Ja, bin ich auch nicht so, aber wer weiß.
Geriatrix, obwohl der ist ja aus Asterix dann. Ne? Also, deine Hefe hat jetzt die Superkraft, sie kann altern und sie kann leuchten. Und wie kommt jetzt beides zusammen?
Genau, also sie kann dieses Altern, ich habe ihr beigebracht sozusagen, dass auch ihre Telomere kürzer werden, so wie bei uns. Und ich habe ja schon gesagt, sie kann nicht nur leuchten.
Wird auch ihre Haut schlechter? Kriegt sie auch Rückenschmerzen?
Müsste man nochmal untersuchen. Ich habe bis jetzt Hautcreme noch nicht getestet in meinem System, ob das da irgendwie einen Einfluss hat. Aber ja, tatsächlich, wer weiß, wahrscheinlich schon.
Also ganz ernst gefragt, außer dass Telomere kürzer werden, äußert sich bei der Hefe Altern noch durch was anderes? Weil bei uns hat ja das Kürzerwerden der Telomere auch noch andere Begleiterscheinungen.
Ja, es ist so, ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, es gibt Leute, die gucken sich tatsächlich Altern in Hefe an. Da gibt es zwei Arten, das zu machen bis jetzt. Und die eine ist, man nimmt einzelne Hefezellen, das ist eigentlich ziemlich crazy, dass man das kann, aber wir haben das Gerät dafür tatsächlich auch im Labor, nimmt eine einzelne Hefezelle, setzt die auf so eine bestimmte Stelle von so einer Platte und wartet, bis sie sich teilt. Und dann nimmt man diese Tochterzelle ab von der Hefe, tut die weg und zählt einfach, wie oft die sich geteilt hat. Und wie oft die das schaffen, ist ein Maß dafür, wie alt die werden können. Das nennt man replikative Lebensdauer. Das ist so ein bisschen wie Hautalterung, hat man festgestellt. Die sterben tatsächlich am Ende an der Vernarbung ihres Zytoskeletts, an dem, was außenrum ist um die Zelle. Die können sich dann irgendwann nicht mehr teilen, weil sie zu viele Tochterzellen abgeknospt haben. Die nennt man ja auch die Knosphefe, weil die so eine kleinen Tochterzellen kriegt, die man gut von der Mutterzelle unterscheiden kann. Die andere Art hat was damit zu tun, dass man der einfach nichts zu essen gibt, dann geht die in so einen Ruhezustand und dann guckt man, wie lange kann man die wieder aufwecken aus diesem Ruhezustand, wenn man die da drin gelassen hat. Das nennt man chronologische Alterung bei Hefe. Es hat leider auch beides nicht so wahnsinnig viel mit Altern bei uns zu tun, aber man hat ein paar interessante Sachen damit gefunden. Was ich mir angucke, sind wirklich nur die Telomere. Das hat auf die Hefe natürlich irgendwann auch einen Effekt. Wenn die sehr kritisch kurz sind, diese Telomere, dann macht die Hefe was auch unsere Zellen dann tun, nämlich die wird dann seneszent. Die kann sich nicht mehr teilen. Wenn die Telomere zu kurz sind, dann merkt das die Zelle und sagt, okay, wenn ich mich jetzt weiterteilen würde, dann würden wichtige Dinge wegfallen, meine Chromosomen könnten miteinander verschmelzen, das will ich nicht, dann höre ich lieber auf, mich zu teilen. Und das ist deswegen eine sehr...
Eine Entscheidung vielleicht?
Ja, eben, das ist tatsächlich eine gute Entscheidung. Unsere Körperzellen machen das nämlich auch so, weil sonst ist das Risiko relativ groß, dass sie sonst zu Krebszellen werden könnten. Deswegen ist das auch so ein Sicherungsmechanismus. Und der lässt sich eben jetzt sehr gut auf die Hefe übertragen. Also diese Sache mit den seneszenten Zellen, oder auch mit Zellen, die eben nicht seneszent werden, weil sie Krebszellen sind und weil sie eben diese Telomerase angeschaltet haben. Dafür ist die Hefe für beides tatsächlich ein gutes Modell.
Das heißt, du hast eine einfache Schablone fürs Altern?
Ja, in gewisser Weise schon. Also fürs Altern und für einen ganz bestimmten Aspekt an Krebs, was bei Krebszellen eben dazu führt, dass die sich immer weiter teilen können, was unsere Körperzellen eigentlich nicht können sollten.
Und was ist das Ziel am Ende des Tages, außer Erkenntnisgewinn?
Das Ziel, also das System, was ich mir da ausgedacht habe, was jetzt eben auch funktioniert, ist, ich packe jetzt ganz viele von diesen Hefen in solche 96 Wellplatten mit 96 Vertiefungen rein und lasse die wachsen. Und dann packe ich da alle möglichen Dinge drauf, die Medikamente sein könnten, von denen wir aber nicht wissen, was sie machen. Es gibt da ganze Bibliotheken von Wirkstoffen, die kann man da draufkippen und dann gucken. Und dann gucke ich, macht irgendwas davon die Telomere kürzer oder länger? Und wenn ich was finde, was die Telomere kürzer macht, dann könnte das vielleicht helfen, dass man Krebszellen davon abhält, sich weiterzuteilen, weil man deren sowieso schon sehr kurze Telomere dann praktisch noch mal ein Stück kürzt und dann schaffen die das nicht mehr, sich weiterzuteilen. Wenn ich was finde, was die länger macht, dann könnte das eben bei Zellen, die schon kurz vor dieser Seneszenz stehen, weil ihre Telomere sehr kurz sind, dazu führen, dass die länger normal leben, länger normal funktionieren. Damit könnte man vielleicht altersbedingte Erkrankungen dann verzögern, aufhalten. Also die Idee ist wirklich nicht reiner...
Du kannst nicht verlieren, egal was passiert.
Genau, egal was ich finde, beides ist gut.
Obwohl doch, sie bleiben gleich. Genau. Es passiert nichts, das wäre doof.
Das passiert natürlich in den allermeisten Fällen, aber...
Mensch, das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Das ist ja, das darf man nicht laut sagen. Gebe ich dir schon mal einen Marketing-Tipp, das darf man nicht laut sagen.
Ah, danke, danke. Ja, okay, ich sehe schon, das wird noch Coaching heute, sehr schön.
Für alle, die bisher zugehört haben, sollte es keine Überraschung sein, der Molekularbiologe Felix Richter ist heute bei Fakt Up zu Gast. Den kennt ihr hoffentlich, weil ihr das Science Slam Special gehört habt. Und da hat Felix gewonnen. Wir machen das jetzt wie im Radio. Felix, wie sehr freust du dich? Jetzt bitte nochmal richtig freuen, bitte.
Yeah! Nein, vielen, vielen Dank für mich voten. Das hat mich echt gefreut. Und so habe ich jetzt die Chance, nochmal mich ausführlich mit denen erst zu unterhalten.
Hast du, ich habe das, nachdem du dann gewonnen hattest, auch nicht weiterverfolgt, muss ich gestehen. Hast du deinen Preis bekommen?
Ja, er ist dann tatsächlich angekommen. Eine wunderschöne, ich sag's gar nicht. Ihr hört einfach, was es ist. Ich hoffe, jetzt seid ihr alle sehr verängstigt. Es ist eine wunderschöne aztekische Todespfeife, die ihr als Stammhörer natürlich kennt schon.
Es ist die aztekische Totenkopfpfeife.
Ah, Entschuldigung, ja, natürlich.
Bist du jetzt schon in Trance oder verrückt geworden bei diesem schaurigen Klang aus der Unterwelt? Also ich meine jetzt die Pfeife, nicht K-Pop.
ich finde den Klang tatsächlich gar nicht so schlimm und ich habe da auch sehr gemischte Reaktionen drauf bekommen. Also meine Kinder fanden den super, die meisten Erwachsene, die es gehört hatten, fanden es eher schaurig. Also da scheint es Unterschiede zu geben in der Perzeption des Totenkopf-Pfeifen-Konzerts.
Ja, du sprichst schon gut, wie das für einen Forschungsantrag sich gehört. Was fanden die Kinder daran super?
Ich glaube, so nervige Geräusche kommen bei Kindern gut an. Dinge, die nervige Geräusche machen können, finden Kinder meistens ziemlich gut. Das wissen Großeltern meistens ziemlich gut, dass sie das gut finden. Und deshalb, die Eltern unter euch können sich vielleicht vorstellen, dass das manchmal zu Problemen führt.
Hast du für die Totenkopfpfeife, also für alle, die jetzt nicht wissen, was für ein cooles Teil das ist, wir haben uns wirklich ins Zeug gelegt, eine es ist nicht original aztekisch, also es ist kein Artefakt, es ist jetzt keine, wie nennt man das, kein echtes historisches Gerät, also es kommt nicht wirklich von den Azteken, aber das Modell sozusagen. Für alle, die nicht wissen, was es damit auf sich hat, wir verlinken euch in den Shownotes nochmal die Folge. Wir hatten vor einiger Zeit nämlich Neuigkeiten über die aztekische Totenkopfpfeife und haben uns da hier sehr lange drüber unterhalten. Das ist ein tolles Teil und es ist spannend, was damals damit gemacht wurde. Es ist spannend und gruselig und es gab neue Forschungserkenntnisse dazu. Und als wir dann den Science Slam bei uns zu Gast hatten, haben wir uns überlegt, das ist doch ein super Preis, weil es was Besonderes ist, was nicht jeder hat und weil es mit Fakt abzutun hat, weil wir uns so lange darüber unterhalten haben. Kann man das in der Forschung benutzen oder an der Uni?
Ich nehme an, meine Hefen werden da nicht besonders drauf reagieren. Ich könnte es aber mal ausprobieren. Vielleicht macht das ihre Telomere kürzer oder so, wenn ich ihnen darauf vorspiele. Ich werde das mal testen. Ansonsten vielleicht, um Kollegen einzuschüchtern oder so, die zu viel an meinen Geräten rumhängen oder sowas. Das werde ich mal ausprobieren.
Auf jeden Fall. Ich drücke die Daumen, dass das funktioniert, dass das hinreichend gruselige Stimmung hervorruft. Vergesst USB-Sticks, Leute. Forschende haben ein Verfahren entwickelt, um Daten zu speichern in Eis. Und sie machen das, indem sie gezielt steuern, wie Luft im Eis eingeschlossen wird. Wofür braucht man das wohl? Hast du eine Idee, Felix?
Daten speichern ist doch immer eine praktische Sache. Wobei ich sagen muss, das klingt jetzt nicht so stabil, wie man Datenspeicher immer ganz gerne hätte.
Die schreiben dazu, es ist super stabil, zum Beispiel auf dem Mond oder am Nordpol.
Okay.
Denn dort hast du eine ganze Menge anderer Probleme mit herkömmlichen Speichermedien. Also wenn es kalt ist, dann, ob du jetzt eine rotierende Festplatte hast, wo dann die Schmiermittel irgendwie hart werden, oder ob du Materialspannungen hast oder ob du da irgendwie elektrische Leitfähigkeit in so einem Flash-Speicher reduzierst. Wenn es kalt ist, ist es immer schlecht. Und deswegen sagen sie, speicher doch einfach in Eis. Und sie haben sich das folgendermaßen überlegt. So, beim Gefrieren von Wasser wird ohnehin da oft Luft eingeschlossen. Also der perfekte Eiswürfel aus der Werbung, der ist ja sowieso meistens aus Kunststoff. Ja, wenn ihr zu Hause mal schicken Eiswürfel machen wollt, der ist ja immer trüb. Da ist ja immer irgendwie eine Luftblase und irgendwie Verunreinigungen drin. Das ist sehr schwierig, den so glasklar hinzukriegen. Und wie groß die Blasen sind und welche Form die haben, das hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der man das Wasser gefrieren lässt. Das haben die da rausgefunden. Und die Faustformel ist super, super kalt, heißt schnelles Gefrieren, heißt eiförmige Blasen, nicht ganz so kalt, also langsames Gefrieren, heißt eher nadelförmige Blasen. Und dann haben die ihr halbes Paper vollgeschrieben mit Fotos und Messreihen, wie sie halt in verschiedensten Orientierungen da Eis gefroren haben und die Blasen sich angeguckt haben. Was haben die gemacht? Die haben da so ein ganz dünnes Aquarium genommen. Also das hatte auch einen Namen, diese Zelle, aber ich habe das vergessen. Das ist nach irgendeinem Wissenschaftler, den ich noch nie gehört habe. Das sind im Wesentlichen zwei Plexiglasplatten, 5x5 cm groß, 5 mm Abstand, also hauchdünn aneinander, dazwischen Wasser und unten an dieses sehr dünne Aquarium eine Kühlplatte dran. Und dann haben die einfach von der Kühlplatte den Regler aufgedreht. So, und wenn du es jetzt für einen Moment super krass kalt machst, also volle Pulle, dann kriegst du auf der ganzen Breite deines schmalen Aquariums eine Lage Bläschen. Und wenn du danach sofort den Regler zurückdrehst, nicht ganz so kalt, normal gefrieren, hast du dann keine Bläschen. Und wenn du nochmal richtig doll aufdrehst, ein bisschen später, und es richtig kalt machst, kriegst du oben eine neue Lage Bläschen. So, du kannst also praktisch überall, wo du möchtest, eine Linie von Blasen ins Eis zeichnen. Du musst immer nur den Gefrierregler voll aufdrehen. Das heißt, du kannst einen Strichcode machen. Das ist die aktuelle Forschung, die sie hier betrieben haben. Strichcode im Eis. Also den einfachsten Fall ist, dass man sagt, okay, eine Linie Bläschen ist für mich eine 1. Eine Linie keine Bläschen ist für mich 0. Und dann kannst du schreiben.
Klingt spannend. Klingt aber gar nicht so, als wenn man da jetzt so richtig viel Daten drin speichern könnte, oder? Es klingt irgendwie alles ziemlich groß. Ich meine, als Molekularbiologe muss ich natürlich sagen, der coolste Datenspeicher ist sowieso DNA. Das ist schon irgendwie handlicher. Es ist so ein Molekül, ein Bit. Und diese Bits haben sogar gleich 4 Möglichkeiten, nicht bloß 2. Also es ist schon cooler.
Ja, natürlich ist für Molekularbiologen irgendwie alles andere vergleichsweise groß, oder?
Ja, das muss man so sagen.
Aber es stimmt. Also sie machen das im Paper, zeigen sie einmal, wie sie die Zahl 11 kodieren. Kriegst du aus dem Kopf hin, was die Zahl 11 in Binärdarstellung ist?
Nee. So gut bin ich im Binär nicht.
1, 0, 1, 1. Also sie machen eine Lage Bläschen, eine Lage keine Bläschen, eine Lage Bläschen, eine Lage Bläschen, von oben gelesen. 1, 0, 1, 1. Was ziemlich gut ist, was total der Brainfuck ist. Und ich habe jahrelang Mathematik studiert. Ich fühle mich wohl mit abstrakten Dingen. Sie unterscheiden in ihrem blöden Paper nicht, ob sie gerade im Dezimalsystem sind oder im Binärsystem. Und dann schreiben sie die Zahl 11 und in Klammern dahinter die Binärdarstellung. Da steht also 1, 1, Klammer auf, 1, 0, 1, 1, Klammer zu. Und es ist stundenlang, habe ich gerätselt, was möchte der Künstler uns hier sagen? So viele Linien sehe ich doch da gar nicht. Also,
ist aber auch
kleiner Profi-Tipp.
Ja. Ungünstige Auswahl als Zahl, die man da wiedergibt. Da hätte man ja auch 25 nehmen können oder so.
Absolut, absolut. Oder man kann ja auch binär anders kodieren. Man muss ja nicht 0 und 1 nehmen. Man braucht nur 2 verschiedene Buchstaben. Nehmt doch A und B. Ja. Ich habe mir auch Folgendes überlegt für euch, Leute. Wir machen mal ein Quiz, wie gut ihr binär könnt. Ich habe jetzt, also klar, du kannst eine Zahl 11 jetzt in den Eiswürfel schreiben. Hui, toll, 11. Aber du kannst natürlich auch Text reinschreiben. Ja. Und das Ganze geht so. Du kannst jeden Buchstaben im ASCII-Code durch eine Zahl darstellen. Also sie hat einfach eine Kennziffer. Und diese Kennziffer, das ist eine ganz normale Dezimalzahl, also eine Zahl im Dezimalsystem, die kannst du auch binär darstellen. 8 Binärzahlen für. Das heißt, pro Buchstaben kannst du 8 Binärziffern hinschreiben und fertig ist der ganze Code. Und ich gebe euch jetzt mal ein Wort in Binärdarstellung. Und ihr könnt sofort jetzt den Bleistift rausholen, man fängt auch den Edding, es ist egal, und mitschreiben. Ihr müsst also nur Nullen und Einsen machen und alle acht Ziffern macht den Strich, weil dann fängt der neue Buchstabe an. Und das Ganze ergibt dann am Ende des Tages, müsst ihr es nur noch umrechnen von den Binärzahlen in Dezimalzahlen und von den Dezimalzahlen nach der ASCII-Tabelle in Buchstaben. Und damit ich jetzt hier nicht nur 0100 reinrufe, habe ich überlegt, man kann es ja auch mit A und B machen oder, weil es hier nicht zum Lesen ist, sondern zum Hören, mache ich es, ich versuche es mit Geräuschen. Also, das hier ist 0 und das hier ist 1. Und jetzt geht's los. So, das war der erste Buchstabe. Es wird anstrengend, ich hätte ein kürzeres Wort nehmen sollen. Zweiter Buchstabe. Oh Mist, jetzt habe ich mich verschrieben. Ach, wisst ihr was, ich sag's doch mit 0 und 1. Also, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Schreibt uns, wenn ihr das Wort rausgekriegt habt. Und ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet.
Ich habe den Anschluss verloren, muss ich sagen. Also wir sollten den Rest der Sendung vielleicht nicht mehr nur noch binär reden. Vielleicht wechseln wir da nochmal.
Ja, also ob binär, ich wollte das nur als Illustration geben, dass du recht hast, dass es nicht der geeigneteste Code ist und du brauchst auch ein bisschen Platz. Aber wenn du massenhaft Eis hast, dann ist Platz vielleicht kein Problem. Und es hat gigantische Vorteile. Also Datenschutz, Daten löschen. Ja? Einfach weglutschen. Schnell in den Mund nehmen und weglutschen. Wobei ich finde es ist ein bisschen Ironie, ja. Wir haben Klimawandel, Klimakatastrophe und während das Eis schmilzt, wollen wir Daten in Eis speichern? Klingt jetzt nicht so clever. Eigentlich bräuchten wir ein Speichersystem, das sicher ist bei Waldbränden und Dürre. Felix, wahrscheinlich denkst du dir jetzt, ich war das letzte Mal bei Fakt ab zu Gast. Du kannst jetzt das Niveau retten, denn du hast uns auch Wissenschaft mitgebracht. Etwas ernsthafter vielleicht. Es geht um das Thema Altern. Du hast Tipps dabei, wie ich nicht mehr altere. Also was für eine Salbe darf ich nehmen?
Ja, tatsächlich. Ich hab zwei Studien rausgesucht. Und das ist beides aus einem Bereich, der bei euch, glaube ich, auch schon so ein bisschen vorkam. Das sind Studien, wo man einfach große Kohorten von Leuten untersucht und guckt, wer wird älter und woran könnte es liegen. Solche epidemiologischen Studien nennt man das. Haben oft so ein paar Probleme und auf manche davon will ich mal auch kurz eingehen bei diesem Beispiel. Also die erste Studie ist 2020 erschienen im Journal of Epidemiology und die kommt aus Japan und die sagt, dass die Häufigkeit von Lachen mit dem Risiko zu sterben verbunden ist und mit dem Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, also irgendwelche Gefäß- und Herzerkrankungen.
Und verbunden, darf ich kurz sofort nachfragen, die allerwichtigste Frage, positiv oder negativ?
Genau, in welche Richtung? Naja, es ist ja, die Richtung,
das heißt
die man erwarten
Lachen ist die beste. Richtig. Lachen ist die beste Medizin.
Lachen ist die beste Medizin. Und da haben wir schon das erste Problem bei dieser Studie. Natürlich, sie sagt irgendwie genau das, was man erwarten würde. Und da ist man meistens dann schon gar nicht mehr so kritisch darin zu hinterfragen, haben die das eigentlich vernünftig gemacht?
Weil man denkt, ja, passt ja, ja, ne? Kenne ich ja schon. Also, gibt ja das Sprichwort, ja klar, ne? Langweilig.
So ist es. Und das haben die auch rausgefunden. Die haben rausgefunden, dass statistisch signifikant Leute, die häufig lachen, geringeres Risiko haben zu sterben. Und auch ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also alles wunderbar, irgendwie wie zu erwarten war. Und wenn man aber ein bisschen weiter liest als die Überschrift, dann kann man jetzt so gucken, was würde mich bei so einer Studie als erstes immer interessieren, auf wie vielen Leuten basiert das eigentlich? Weil das macht immer ganz viel bei solchen Studien aus, ob die wirklich was aussagen. Und als erstes hört sich das mal gar nicht so schlecht an, weil da sind irgendwie über 17.000 Leute beteiligt gewesen. Also 17.000 Subjects, Leute, die einfach beim Arzt waren und die gefragt wurden, wie oft lachen sie. Da haben wir schon das erste Problem übrigens, das nennt man immer so dieses Self-Report-Bias. Also Leute wurden einfach gefragt, wie oft sie lachen. Wurde jetzt nicht überprüft, ob das wirklich so ist und wie gut können Leute wirklich einschätzen, wie oft sie lachen.
Ja, es ist noch ein anderer Bias dabei, es ist noch ein Selection-Bias dabei. Wenn du nur Leute fragst, die zum Arzt gehen, ne, dann hast du tendenziell vielleicht Kranke.
möglich. Ja, es waren normale Untersuchungen, unspezifisch und so. Also, aber die waren auch alle über 40 Jahre alt. Denn was man jetzt wirklich gucken wollte, ist...
Die waren auf jeden Fall krank.
Das auf jeden Fall. Die hat man über einen längeren Zeitraum dann beobachtet, insgesamt 8 Jahre, und hat geguckt, wie viel von denen sind dann gestorben oder hatten irgendwelche Herz-Kreislauf-Ereignisse. Und da kommt jetzt schon das Problem, denn während dieser Follow-up-Zeit waren insgesamt sind 257 von denen gestorben. Das sind natürlich schon mal viel, viel weniger. Und 138 von denen hatten kardiovaskuläre Ereignisse, also irgendwie einen Herzinfarkt zum Beispiel oder sowas. Da sehen wir schon, da wird die Statistik natürlich schon deutlich dünner, wenn man nur noch von denen ausgehen kann. Und jetzt kommt noch dazu, die haben die in 3 Gruppen eingeteilt. Leute, die gesagt haben, sie lachen öfter als einmal die Woche. Leute, die gesagt haben, sie lachen öfter als einmal im Monat, aber seltener als einmal die Woche. Und Leute, die seltener als einmal im Monat lachen. Und wie man sich vorstellen kann, die Studie war in Japan, aber auch in Japan gibt es sehr wenig Leute, die seltener als einmal im Monat lachen. Das sind nur 3,3% überhaupt der Leute gewesen, die wir da in der Studie hatten. Und dadurch haben wir da am Ende auch schon sehr, sehr wenig in dieser Gruppe, wenn man dann nochmal reduziert auf die Leute, die in der Zeit irgendwie gestorben sind oder einen Herzinfarkt hatten. Nämlich, das ist dann irgendwas um die 18 Leute gewesen. Und da wird die Statistik natürlich wirklich dünn. Die haben trotzdem Daten rausgekriegt, dass sie jetzt sagen, sie haben da einen reduzierten Risikofaktor für eben Sterben oder für Herzerkrankungen, wenn Leute häufig lachen im Vergleich zu, wenn sie so gut wie nie lachen. Und das mag man ihnen auch gerne glauben, aber mit den Zahlen ist das alles dann tatsächlich schon so ein bisschen auf tönernden Füßen. Also man kann das, wenn man genauer reinguckt, dann ist die Studie vielleicht auch schon gar nicht mehr so wahnsinnig stark, wenn man dann am Ende diese Zahlen sieht, wie viele das am Ende wirklich noch betroffen haben.
Das Schöne ist ja, dass die Mathematik einem da hilft. Man muss also gar nicht selber finden, habe ich gerade viel. Das ist für Laien eine super Faustregel. Viele Leute gleich viel Aussage. Aber es gibt ja die sogenannten statistischen Tests, und das ist was, was wahnsinnig viele Leute im Studium machen müssen, also Leute in der Psychologie müssen das machen, in der Soziologie müssen das machen, in der Medizin müssen die das machen, aber die wenigsten verstehen das wirklich. Das sind im Prinzip so Verfahren, wo man einfach sagt, hier, steck deine Messdaten in diese Formel, setz das alles ein und die Formel sagt dir am Ende ja oder nein.
Das ist richtig.
Und wenn du dann sagst, ich habe nur 17 Stück, dann sagt die Formel höchstwahrscheinlich am Ende, also nein, da erkenne ich nichts. Also ne, dieses sogenannte Signifikanzniveau, wenn ich sage, ich möchte gerne eine Aussage treffen mit einer bestimmten Sicherheit, ne, ist es hier sozusagen, ja. hat Lachen einen Effekt oder hat Lachen keinen Effekt? Und dann wird die, bei wenig Leuten sagen solche mathematischen Verfahren ganz oft, ja nee, lieber nichts interpretieren, lieber beim konservativen Modell bleiben. So. Und das ist das Problem, ne? Dass du, eigentlich ist es vollkommen egal, wie viel man hat, aber man weiß, je mehr man hat, desto aussagekräftiger werden diese Auswertungsverfahren.
Das ist richtig. Allerdings, du als alter Statistikprofi weißt bestimmt auch, dass man manche Dinge auch bei sehr kleinen Stichproben eigentlich gar nicht mehr anwenden sollte. Und das wissen tatsächlich viele Leute dann nicht mehr. Und man muss sagen, Signifikanz erreichen die hier irgendwie ein P-Value von 0,05. Aber das ist natürlich am Ende sind das sehr breite Konfidenzintervalle, also Intervalle, in denen 95% wahrscheinlich von irgendwelchen Stichproben legen würden von diesen Risikoausdrücken. Das heißt, da ist die Aussage am Ende einfach recht dünn, dadurch, dass es so wenig Leute sind, die man da in der Statistik am Ende noch drin hat.
Aber ich frage mich ernsthaft, wer kreuzt denn an, ich lache weniger als einmal im Monat? Also
ja,
das selbst Leute, die sehr, sehr einsam sind und alleine sind, also gar nicht in der Gruppe, weil in der Gruppe lacht man ja viel eher. Ne? Also allein schon, ich habe mal irgendwie gelesen, Lachen ist so evolutionär, kommt das daher, dass man seinen Artgenossen sagen will, die Gefahr ist vorüber. So, ne? Und wenn jetzt man wirklich alleine lebt, ganz, ganz einsam und griesgrämig ist, ja selbst dann,
ja.
Also weniger als einmal im Monat, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so viele sind. 3%, hast du gerade gesagt. Also ich würde es viel, viel weniger schätzen als 3 von 100. Also,
das fand ich auch recht überraschend. Und das ist vielleicht noch der interessantere Teil bei dieser Studie. Die schlüsseln das auch auf, wer diese Leute sind, die so wenig lachen. Denn
ach, stehen da die Adressen, oder?
Überrepräsentiert sind Männer, natürlich. Also in der gesamten Studie, bei den Leuten, die viel lachen, sind nur 37% Männer. Bei den Leuten, die weniger als einmal im Monat lachen, sind es 64%. Also Männer lachen offensichtlich dann weniger als Frauen, zumindest hier in Japan.
Okay, aber Lachen ist gesund. Also gerade schon sagtest, das ist assoziiert mit kardiovaskulären Ereignissen. Da dachte ich, oh je. Ich habe immer gedacht, Lachen ist gesund, ich lache gerne. Und vielleicht habe ich jetzt jahrelang mich falsch verhalten.
Nein, nein, aber du darfst weiterhin lachen. Die Studie ist nicht stark, aber ich würde auch sagen, Lachen ist gesund. Das kann man aus verschiedensten Daten schon unterstützen, die Aussage. Und um da nicht mehr zu lange dabei zu bleiben, will ich nochmal ganz kurz auf eine andere Studie, die nochmal ein ganzes Stück neuer ist, sie ist dieses in diesem Jahr in Nature erschienen, eingehen. Die ist in den Medien so ein bisschen aufgenommen worden. Und zwar, da hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass eine Aussage aus dieser Studie so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen gerne aufgegriffen wird, nämlich Käse essen reduziert das Risiko zu sterben. Klingt erstmal ziemlich gut. das ist aber eine interessante...
Klingt so ein bisschen so wie Schmelzen von Eis kostet Energie, also wenn ich Eis esse, nehme ich ab. Ja, so.
Ja, also es ist ein interessanter Take aus einer sehr, sehr komplexen, sehr umfangreichen Studie gewesen. Und ich finde es interessant, dass gerade das rausgegriffen wurde, aber das verkauft sich als Überschrift natürlich hervorragend, muss man sagen. Die zugrunde liegende Studie ist aber tatsächlich sehr, sehr spannend, denn da haben sich Forscher die UK Biobank vorgenommen. Das ist eine Sammlung aus Gewebe und Blutproben von 500.000 Engländer und Schotten und Nordiren. Und über die hat man ganz viele Informationen von Fragebögen. Man hat deren ganzes Genom, man hat alle möglichen Proteine aus ihrem Blut, die man gemessen hat. Und dann kann man jetzt gucken, was ist mit verschiedensten Krankheiten, mit verschiedensten Dingen hier assoziiert. Und das haben die gemacht. Und jetzt ist natürlich schon mal, hier haben wir schon mal den ersten Fakt, 500.000 Leute ist eine ziemlich gute Kohorte. Und man hat sehr, sehr viel Informationen über die, ja, und krass, auch nicht bloß Fragebögen.
Ich kann mir kaum eine größere Kohorte denken, wo man einen brauchbaren Datensatz hat. Also wow.
Ja, das ist ein unglaublicher Schatz, diese UK Biobank. In der Altersforschung arbeiten da wahnsinnig viele damit. Es gibt tatsächlich kaum weltweit Ressourcen, die so gut sind, um solche Sachen zu untersuchen. Und was die untersucht haben, ist unglaublich breit. Die haben sich nämlich wirklich angeguckt, was ist mit irgendwelchen Krankheiten und mit Altern assoziiert, an all diesen Daten, die da drin stecken. Und eine Sache, die da irgendwo ganz weit hinten in einer von den vielen Abbildungen in dieser Studie vorkommt, ist, dass Käseessen positiv mit längerem Leben, mit einem geringeren Risiko zu sterben assoziiert ist. Es gibt natürlich viele Dinge, die einen deutlich größeren Einfluss haben. Und die Hauptaussage dieser Studie ist tatsächlich noch viel interessanter. Die haben nämlich verglichen, welchen Einfluss auf sowohl Altern, biologisches Altern, als auch dieses Risiko zu sterben und verschiedenste Krankheiten zu kriegen, haben genetische Faktoren, Alter und Geschlecht und das Exposom, nennen die das, also alle Umwelteinflüsse und Verhalten. Und was sie herausgefunden haben, ist ziemlich spannend, nämlich, dass zumindest auf das Risiko in einem bestimmten nächsten Zeitabschnitt zu sterben, diese All-Cause-Mortality, ist der Einfluss des Genoms erstaunlich gering. Das sind bloß irgendwie ein paar Prozent. Den allergrößten Anteil, mehr als die Hälfte, ist natürlich Alter und Geschlecht. Wenn man alt ist, hat man einfach ein höheres Risiko, demnächst zu sterben. Aber fast ein Drittel dieses Risikos ist auch dadurch beeinflusst, wie man sich verhält und was man so tut. Und das heißt, dass man dadurch, dass man seinen Lebenswandel ändert, man einen riesigen Einfluss darauf haben kann, wie lange man lebt. Klingt erstmal nicht wahnsinnig überraschend, man hat aber lange deutlich überschätzt, welchen Einfluss da das Genom, die Abstammung hat darauf. Und der ist kleiner, als man dachte, laut dieser Studie, die aber sehr vernünftig gemacht ist.
Das ist gut zu wissen. Also ich bin gar nicht wehrlos ausgeliefert, was meine Gene sagen, sondern ich kann durch viel Lachen und durch Käse essen einiges und durch sonstiges Verhalten einiges ändern.
Ja, das Allerwichtigste verrate ich vielleicht noch, auch nicht so überraschend: Rauchen ist das der größte Einflussfaktor auf das Sterben und das Altern. Also das ist vielleicht mal wieder ein Ansporn, das zu lassen, wenn ihr das immer noch macht.
Leute, mit dem Appell sage ich Tschüss für heute. Felix, vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Viel Spaß mit deiner Totenkopfpfeife. Und Leute, schreibt uns gerne eine Nachricht und entschlüsselt meinen Code. Bis demnächst. Tschüss.
Ciao.
Redaktion Christoph König und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Du hast Spaß am Gärtnern? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Nadine, Gartenredakteurin mit einem Kleingarten und mache den Podcast Komm mit in den Garten. Darin spreche ich mit verschiedenen ExpertInnen über Themen, bei denen Anfängerinnen und Anfänger viel lernen können, die aber auch für erfahrene Gärtner und Gärtnerinnen interessant sind. Ich selber lerne auch mit jeder Folge was dazu. Zum Beispiel weiß ich jetzt, wie Vierfelderwirtschaft im Kleingarten funktioniert. Oder wie Obstbäume richtig geschnitten werden. Und auch, was man im Garten für Igel und Insekten tun kann. Oder wie hoch meine Hecke sein darf. Außerdem habe ich mich mit Gartenplanung und Raumbildung beschäftigt. Das ist hilfreich, wenn du deinen Garten neu gestalten möchtest und nicht weißt, wo du anfangen sollst. Aber ganz egal, ob Anfänger oder Gartenprofi. Hier bekommst du praktische Tipps, ganz viel Gartenwissen und jede Menge Inspiration für dein grünes Paradies. Hör doch mal rein. Komm mit in den Garten. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.